vorgenommen, da habe ich studiert, oben in Rostock. Und da habe ich gedacht, ich wollte schon immer mal nach Norwegen. Wart ihr schon mal in Norwegen? Ja, du schon, du noch nicht. Okay, Norwegen, weiß man, ich bin durch Dänemark durchgefahren, da muss man noch ein Stück mit der Fähre fahren, über die Ostsee und dann ist man in Norwegen. Das ist die Nordsee, da oben, bei Dänemark ist die Nordsee. Genau, oben ist Skagerrak, da oben. Und ich habe das relativ einfach gehalten, ich habe mein Auto mitgenommen. Und dann habe ich einen Schlafsack dabei gehabt. Ich habe noch ein Zelt dabei gehabt. Und dann bin ich ganz alleine für ungefähr 3 Wochen nach Norwegen gefahren. Und dann kann ich mich noch erinnern, es war so im Frühjahr gewesen, so ungefähr um diese Jahreszeit jetzt so. So in Deutschland war das alles schon recht angenehm, so wurde frühlingshaft. Und dann bin ich nach Dänemark durchgefahren und habe dort zum ersten Mal übernachtet. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und das war alles dunkel. So hab ich mich gewundert, was los war. So, ich bin auf die Uhr geguckt, so 8 Uhr oder sowas irgendwann. Es sollte schon hell sein. Dann gucke ich raus, mache ich die Tür auf, das war alles weiß draußen. Da hat es in der Nacht geschneit. Da war ich dann nicht so drauf vorbereitet, aber ich dachte, okay, ich fahre erstmal weiter, mal gucken. Aber wenn es in Dänemark schon so losgeht, dann ist es in Norwegen noch kälter wahrscheinlich. Und so war es dann auch. Das Erste, was ich mir dort gekauft habe, war einen dicken Pullover. Habe ich heute noch. Aber ich habe das ja so gemacht, ich habe mir zum Schlafen halt immer einen Ort gesucht, der möglichst ruhig ist. Ich habe mich ja nicht genau neben die Straße gestellt, nur wenn man im Auto schläft oder zählt manchmal. Und da weiß ich noch, die erste Nacht, ich bin also auf die Fähre gefahren in Dänemark und dann bin ich ein paar Stunden später in Oslo in Norwegen wieder ausgestiegen. Und das wurde dann schon so dämmerig, das wurde schon so Abend. Und dann habe ich gedacht, ich suche mir einen Ort, wo ich mich jetzt vielleicht in Ruhe ein bisschen hinlegen kann und am nächsten Tag weiterfahren kann. Und dann bin ich dann habe ich auf der Karte schon gesehen, es gibt da so ein Zipfel. Wenn man so von der Straße abfährt, dann kann man da ein bisschen, das sah sehr ruhig aus dort. Und dann kann man da so ein bisschen so an der Küste, also in Richtung Meer. Und dachte ich, da müsste es ruhig sein. Und dann bin ich dann abends dorthin gefahren, von der Hauptstraße runter und dann bin ich in so einen kleinen Weg reingefahren. Und dann ging das da auch so ein Stück runter, weil ich bin jetzt in Richtung Meer gefahren da unten. Und ich wusste, da ist irgendwie eine Straße. Und dann war es um mich herum aber schon ziemlich dunkel. Ich konnte also nicht so wirklich sehen, wo ich jetzt hier so bin. Und dann wurde die Straße immer enger. Und irgendwann hörte die auf. Und dann dachte ich, okay, dann bin ich jetzt wohl hier, wo ich hin wollte. Weil ich habe auf der Karte gesehen, die Straße geht irgendwann nicht mehr weiter. Ja? Und dann dachte ich, okay, dann steige ich mal aus und guck mal, wo ich hier bin. Dann habe ich den Motor ausgemacht. Das Scheinwerfer ausgemacht und bin ich ausgestiegen. Und habe ich mich umgeschaut. Was meint ihr, habe ich gesehen? Nee, auch nicht. Ich habe nichts gesehen. Das war stockdunkel. Und das war wirklich totenstill dort gewesen. Da war kein Laut, kein Nichts, kein Vogel, kein Frosch, kein irgendwas. Nicht mal Plätschern habe ich gehört vom Wasser. Und ich habe auch keine Ahnung gehabt, wo ich hier bin. Ich habe auch wirklich nichts gesehen. Das war mir dann doch ein bisschen zu unheimlich dort. Ich wollte zwar einen ruhigen Ort haben zum Schlafen, aber das war mir ein bisschen zu ruhig dort. Ich habe dann so auf dem Boden auch gesehen, da waren irgendwelche Steine auf dem Boden, so quaderförmig. Ich war nicht sicher, ob das ein Friedhof war oder ob das ein Campingplatz war. Also habe ich mir gedacht, okay, vielleicht setze ich mich nochmal ins Auto und fahre ein Stück wieder zurück, da wo es ein bisschen heller vielleicht auch ist, wo ein bisschen vielleicht eine Laterne oder irgendwas steht, wo ich so ein bisschen weiß, wo ich da bin. Und dann bin ich also ins Auto, habe mich wieder eingestiegen und wollte wieder zurückfahren. Und ich hatte schon gesagt, als ich hingefahren bin, ging es ja runter, ja? Das heißt, ich musste jetzt wieder ein Stück hochfahren. Und dann habe ich also langsam diesen kleinen Feldweg dort mich wieder hochgemüht. Und ganz plötzlich, aus dem Nichts heraus, geht plötzlich der Motor aus. Einfach so. Das hat er noch nie gemacht. Jetzt dachte ich, das ist ein toller Moment, dass der Motor ausgeht, einfach so. Also in Deutschland war alles in Ordnung und auch auf der Fahrt. Und plötzlich, genau jetzt, wo ich mitten im Nichts bin und niemand, den ich fragen könnte, außenrum, geht plötzlich der Motor aus. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe überlegt, okay, auf die Uhr geguckt, das war schon recht spät, das war so gegen 22 Uhr ungefähr. Dann bin ich es gewohnt. Also normalerweise ist es ein ganz schlechtes Zeichen, wenn einfach so der Motor ausgeht. Ich habe auf den Benzin geguckt, Benzin war drin, kein Problem. Aber dachte ich, habe ich jetzt überlegt, okay, habe ich auf die Uhr geschaut, dachte ich, 22 Uhr. Ich bin es normalerweise gewohnt, immer wenn ich, bevor ich ins Bett gehe, einfach noch meine Abendandacht zu machen. Ein bisschen in der Bibel zu lesen und zu beten. Und dann dachte ich, okay, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, mache ich jetzt einfach meine Abendandacht. Das habe ich, Batterie ging ja noch, habe ich also ein bisschen Licht angemacht, habe meine Bibel rausgeholt, habe einen kleinen Text gelesen und habe gebetet, habe natürlich auch für den Motor gebetet. Ja? Natürlich, klar, für das Auto auch, ja. Und dann habe ich überlegt, okay, jetzt habe ich gebetet, jetzt gucke ich auch mal nach, was da überhaupt los ist. Bin ich ausgestiegen, habe eine Taschenlampe genommen, habe mir den Motorhaube aufgemacht und das sah an sich ganz normal aus. Also war nichts zu sehen. Ich bin jetzt technisch durchaus ein bisschen versiert, aber da war jetzt nichts. Also wenn das ein Problem ist, dann war das irgendwo tiefer drin, was ich jetzt nicht so sehen konnte. Dann habe ich überlegt, okay, habe ich Motorhaube wieder zugemacht und habe überlegt, gut, was machst du jetzt? Ich bete einfach nochmal und dann versuche ich es nochmal. Und dann habe ich dann nochmal, lieber Gott, hilf, dass das Auto jetzt anspringt, dass ich hier auch ein bisschen weiterfahren kann noch und zumindest irgendwo hinkomme, wo ich Hilfe bekomme auch. Und dann Zündschlüssel gedreht und der Motor sprang an, als wäre nichts gewesen. Völlig normal. Nun wollte ich aber ja noch 3 Wochen unterwegs sein dort. Ich habe dann im nächsten Ort, habe ich dann gefragt, ob da jemand irgendwie eine Werkstatt oder sowas kennt. Die haben sich das mal angeschaut. Haben da jetzt auch nichts gefunden. Und gesagt, ja, es könnte ein Problem mit der Zündung sein. Am Ende war ich dann auch nicht schlauer als vorher. Der Motor zuckte manchmal immer noch so ein bisschen, aber es fuhr irgendwie. Und so bin ich dann 3 Wochen lang mit dem Auto da noch gefahren. Ich habe zwar zweimal in der Werkstatt gewesen, aber die haben immer nichts gefunden. Dann dachte ich, okay, dann, wenn das fährt, ist gut, okay. Und dann bin ich also weitergefahren. Das Auto fuhr 3 Wochen lang. Und am letzten Tag musste ich dann nochmal durch Norwegen, hat recht lange Strecken manchmal, zurück, um die Fähre zu bekommen und nach Deutschland. Und dann wollte ich danach noch meine Mutter besuchen in Hamburg. Und dann bin ich also auf die Fähre gefahren, habe gedacht, okay, hoffentlich streikt der Motor nicht jetzt, wenn ich so mitten auf der Fähre irgendwie da stehe und da nicht runterkomme oder so. Ja. Und dann bin ich dann also wieder runter, durch Dänemark zurück und dann bis zu meiner Mutter zur Haustür. Dann habe ich den Wagen dort geparkt und am nächsten Morgen ist das Auto gar nicht mehr angesprungen. Weder mit Gebet noch ohne Gebet, wollte nicht mehr. Der musste wirklich in die Werkstatt und musste recht teure Reparatur, musste die Zündung ausgetauscht werden. Aber da war ich dann ja auch wieder zu Hause in Deutschland und habe dann auch gute Werkstatt gehabt und sowas dann, ja? Mit denen ich mich dann auch unterhalten konnte. Ja? Und das hat mich aber beeindruckt, dass das hat genau bis zur Haustür von meiner Mutter hat das gehalten und dann war der Motor aus. Dann ging auch nichts mehr. Was ich daraus gelernt habe, ist, es lohnt sich normalerweise immer. Ich hätte mir da auch sonst Sorgen machen können um den Motor und so. Ich bin froh, dass ich da an dieser Stelle zuerst gebetet habe. Ich habe eine Andacht gemacht und dann springt der Motor an oder springt nicht an, aber ich habe zumindest diese Verbindung zu Gott. Und das möchte ich euch mitgeben. Es gibt viele Situationen, die wir manchmal auch nicht schön finden, aber viele Situationen lassen sich viel besser klären, wenn Gott mit dabei ist. Und ich denke bis heute einfach noch daran zurück. Das war für mich eine sehr beeindruckende Erfahrung, so dass es genau bis zur Haustür ging und dann auch nicht mehr weiter, genau bis da, wo ich es auch brauchte dann. Also wenn ein Auto stehen bleibt, ist es da ein besser Moment, wenn man zu Hause ist. Das war das, was ich in Norwegen erlebt habe. War aber eine sehr schöne Zeit gewesen dort. Es wurde dann auch ein bisschen wärmer. Genau. Gut, das war die Geschichte für euch. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Tim war das und du warst? Emily, genau. Gut. Ist das Glas für mich hier? Kann ich das verwenden hier? Ja? Zum Trinken, ja? Also nicht für irgendwie Blumen oder sowas. Okay. Sehr gut. Ja, ich habe damit gleich ein bisschen von mir selbst preisgegeben. Ich bin gern mal unterwegs und mache so ein bisschen Abenteuerurlaub manchmal auch so, aber nicht nur. Ich mache auch manchmal zivilisiert. Aber ich bin da flexibel. Ich liebe auf jeden Fall die Natur. Ich gehe sehr gerne wandern. Die Berge fehlen mir hier in der Gegend tatsächlich ein bisschen so. So Hügel gibt es hier, Würzburg ist sehr hügelig. Aber ich war die letzten Jahre, ich habe in Bogenhofen studiert, Theologie. Und dort waren die Alpen nie so weit weg. In 1,5 Stunden ist man da gut in den Alpen und kann dort auch sehr schön die Natur genießen. Das vielleicht dazu. Ich habe euch eine Frage mitgebracht, die so ein bisschen auch zur Predigt hinführt.
wenn ihr die Wahl hättet, eher taub oder eher blind zu sein, was würdet ihr nehmen? Also die buchstäbliche Wahl zwischen Pest und Cholera, ja? Wir können mal eine kurze Umfrage machen. Wer wäre lieber blind? Ich melde mich sowieso, aber nur als Beispiel. Wer wäre lieber blind? Einer, ja? Also Musiker, ja? Gut, ja, okay. Wer wäre lieber taub? Ja, okay. Und der Rest enthält sich einfach. Es ist vielleicht das Klügste in diesem Fall jetzt auch. Das würden die meisten wahrscheinlich auch wählen. Weil ohne Augenlicht ist es tatsächlich wirklich sehr kompliziert. Kann nicht mehr Auto fahren und sowas, ja. Psychologisch übrigens, scheint, das hat mir ein Blinder mal gesagt, scheint es so zu sein, dass es für die betreffenden Personen psychologisch sehr viel schwieriger ist, blind zu sein, taub zu sein, Entschuldigung, taub zu sein. Psychologisch ist es für den Menschen schwieriger, taub zu sein. Weil ein Tauber sieht um sich herum alles Mögliche. Er sieht Menschen, die hinten, die reden da hinten, oder er sieht irgendwelche Sachen, die machen irgendwas, aber er kann mit diesen Gegenständen oder mit diesen Menschen auch nicht interagieren. Das ist psychologisch für den Menschen schwieriger. Ich finde es interessant, dass es mir ein Blinder gesagt hat. Und er hat gesagt, ein Blinder ist anders. Der hört um sich herum alles, kann auch ganz normal kommunizieren. Und das, was er nicht sieht, das interessiert ihn auch nicht eigentlich. Ne? Also er weiß nicht, was ihm entgeht, und von daher ist er so innerlich zufrieden. Da finde ich eine interessante Bemerkung so. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Wenn ich es mir aussuchen würde, würde ich wahrscheinlich auch eher auf mein Gehör verzichten. Aber es ist wirklich, also ich bin froh, dass keiner von uns diese Entscheidung bewusst treffen muss. Das ist eine fiktive Situation. Ja? Und wenn jemand eines von beiden hat, dann gibt es dort mittlerweile dankenswerterweise auch technische Hilfsmittel, um das zu unterstützen. Aber wir merken, dass wir an dieser Stelle auf unsere Sinne sehr wohl angewiesen sind. Das ist jetzt nichts Neues. Aber ich möchte einen Text lesen, der auf einen dieser Sinne eingeht. Ein Text aus der Bergpredigt. Und ich weiß nicht, ob ihr viele überlesen diesen Text. Ich habe ihn auch lange Zeit überlesen, weil ich mit diesem Text immer nicht so viel anfangen konnte. Ich wusste nicht so genau, was soll mir der Text jetzt sagen. Wir finden den Text mitten in der Bergpredigt. In Matthäus Kapitel 6, die Verse 22 und 23, sind nur zwei Verse. Ich weiß nicht, ob ihr die Verse schon mal bewusst gelesen habt. Vielleicht, dass wir den Kontext haben. Ich fange mal kurz ein bisschen davor an, im Vers 19, so, dass wir nur einfach nur den Zusammenhang ein bisschen haben. Ja, Jesus redet hier. Wir kennen ungefähr den Ort, wo das gewesen ist. Man konnte so auf den, etwas erhöht, man konnte auch so auf den See Genezareth gucken. Sehr schöne Szene, ich war dort vor einigen Jahren selbst einmal gewesen. Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß, also ein Fäulnis, ja, zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und Diebe nicht durchgraben oder stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Auch das ist ein wichtiger Vers, darüber könnte man jetzt auch reden. Mache ich aber an dieser Stelle nicht, sondern wir lesen gleich weiter. Vers 22. Wir merken, dass hier ein gedanklicher Schnitt drin ist. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun das Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht oder hell sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn also nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Oder Dunkelheit. Ja? Und dann im Vers 24, dann niemand kann zwei Herren dienen. Wir merken, dass dieser Abschnitt so ein bisschen eingeschoben scheint. Der hat jetzt keinen wirklichen Zusammenhang zu dem, was vorher gewesen ist und was danach kommt. Und ich habe mich immer gefragt, warum, was möchte Jesus überhaupt sagen? Erstmal ist die Beobachtung so ein bisschen trivial, so ein bisschen offensichtlich auch. Ja? Aber nur vielleicht... Was meint Jesus mit, wenn er sagt, die Lampe des Leibes ist das Auge? Ich meine, eine Lampe, was ist eine Lampe für uns? Eine Lampe ist für uns ja normalerweise eine Lichtquelle, die ich dann anmachen kann und dann kommt Licht raus. Aber aus unseren Augen leuchtet ja normalerweise kein Licht raus. Und wenn ich jemandem begegne, wo die Augen plötzlich anfangen zu leuchten, dann gehe ich erstmal ein paar Schritte zurück. Ja, das wäre nicht normal. So, das kann Jesus nicht meinen an dieser Stelle. Inwiefern sind also Unsere Augen, eine Lampe für uns. Unsere Augen sind für uns die einzige Möglichkeit, wie wir Licht überhaupt wahrnehmen können, wie Licht sozusagen in uns hineinkommt. Es geht nicht um Augen als Lichtquelle für die Umgebung, es geht darum, als Lichtquelle für unser Inneres. Unsere Augen sind die einzige Möglichkeit, Dinge von außen optisch wahrzunehmen. Und damit sehen wir eben, was um uns herum vor sich geht. Alles, was wir auch sehen, wird durch unsere Augen gefiltert. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber im Klaren seid. Unsere Augen sind auch, was dort physiologisch und mathematisch passiert in den Augen, ist schon eine sehr, sehr hohe Vorprozessierung des Seheindrucks. Unsere Augen selbst die Retina, die Netzhaut, prozessiert schon einmal das Bild, sortiert das Ganze auf in zwei Kanäle, einen Farb- und einen Kontrastkanal, leitet das dann über den optischen Nerv weiter. Der optische Nerv, oder beide, wir haben ja zwei Augen, die kreuzen sich dann im Chiasma Opticum, hinter der Stirn irgendwo, ja, und wird dann von da aus wieder nach hinten weitergeleitet zum optischen Kortex im Hinterhaupttier, wo dann der Seheindruck wieder zusammengesetzt wird. Das, was dort ankommt an Nervenimpulsen, hat mit Sehen und mit Licht erstmal überhaupt nichts zu tun. Das wird erstmal mühsam wieder zusammengesetzt und daraus macht dann unser Gehirn das, was wir als Sehen verstehen. Das ist ein hochkomplexer Vorgang. Und auf diese Weise filtern unsere Augen auch schon ein wenig. Und Jesus sagt dann, wenn ich das so verstehe, dann ist es auch relativ offensichtlich. Ja? Wenn im Vers 23, wenn wir diesen ersten Vers, Vers 22, so verstehen, dass es darum geht, dass das Licht in uns hineinkommt. Wenn ich meine Augen nur den ganzen Tag zu habe, natürlich ist es dann dunkel. Ja? Und wir merken, dass auch selbst der Vitamin- und Hormonhaushalt des Menschen auch über das Auge gekoppelt ist. Das weiß man inzwischen. So, wir wissen so alle mit Handy oder Bildschirmen, dass es da nicht gut ist, bis abends noch dieses blaue Licht eben zu haben. Besser so ein Blaufilter. Die meisten modernen Geräte haben das eh schon jetzt eingebaut. Oder Betriebssysteme einfach, ja, wo das dann weggefiltert wird. Im Auge ist es besonders im unteren Bereich der Retina, also wo der obere Bereich des Sehfeldes abgebildet wird. Dort gibt es Rezeptoren, die speziell für blaues Licht empfindlich sind. Und die sorgen dafür, dass eben Melatonin vermehrt gebildet wird, dass man abends dann auch besser schlafen kann. Das ist für Menschen ideal, die viel draußen sind, weil ist nämlich dann der blaue Himmel, der ist nämlich genau oben und diese Rezeptoren sind nur unten im Sehfeld. Und es ist dann wichtig, dass dort dieses blaue Licht auch ankommt. Also wer abends nicht so gut schlafen kann, es gibt Therapien, die genau auf diesem Phänomen aufbauen. Und wenn ich diese Möglichkeit nicht habe, natürlich ist es dann dunkel. Und das hat Konsequenzen. Wer nur in Finsternis lebt, das hat gesundheitliche Auswirkungen. Wenn Jesus sagt, aber Jesus geht weiter, er sagt, wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Und Jesus führt dann noch hinzu, wenn nun das Licht, was in dir ist, also die Lichtquelle, wenn die nicht mehr das macht, was sie soll, wie groß ist die Finsternis? Jemand, der dieser Beschreibung entspricht, wäre buchstäblich blind. Es ist klar, es ist für uns offensichtlich, wenn mein Auge klar, oder Jesus sagt auch rein oder lauter, wenn mein Auge klar ist, dann kann ich die Dinge um mich herum auch klar erkennen. Der Seheindruck, den ich habe, entspricht der Realität. Und wenn es um mich herum hell ist, dann nehme ich das auch als hell wahr. Es wird auch in mir hell sozusagen. Ja, es tut uns allen gut, wenn wir merken, dass die Sonne jetzt hereinflutet. Und was würden wir vermissen, wenn das nicht sein würde? Es hat Auswirkungen auf meinen ganzen Körper. Wenn mein Auge aber getrübt ist oder sogar blind ist, dann sehe ich Dinge entweder verzerrt oder auch gar nicht. Ich kann nicht klar erkennen, was ich überhaupt sehe. Und es ist dunkler dazu, ja, und so diffus. Meine Umwelt, meine Außenwelt hat für mich aber dann auch eine andere Wirkung. Und der einzige Unterschied ist mein Auge. Mein Gehirn ist dasselbe. Der einzige Unterschied ist der Seheindruck. Jesus spricht also hier so ein bisschen auch von einem kranken Auge. Die Wahrnehmung ist verzerrt. Und ich meine, warum erzählt Jesus uns das? Jesus möchte uns ja nicht darüber aufklären, was passiert, wenn ich nicht gut sehen kann, sondern ich habe den Eindruck, dass Jesus über mehr redet. Dass er auch so in etwa über geistliche Blindheit redet. Ansonsten wäre das zu trivial, was Jesus hier sagt. Und es gibt Menschen, für die wirkt alles, was sie wahrnehmen, erstmal böse und negativ. Selbst Gottes Wahrheit und Liebe wird von ihnen nicht wirklich wahrgenommen. Manchmal scheint Gott selbst gegen sie zu sein. Selbst all das Gute, was Gott gibt, sehen Menschen manchmal nicht. Und auf diese Weise ist es auch im Herzen dunkel. Und Jesus fügt hinzu, wenn das so ist, wie groß ist die Finsternis? Dunkler kann ein Mensch eigentlich nicht sein, wenn alles Gute um ihn herum vorhanden ist, aber das einzige Problem ist, dass er es nicht wahrnimmt. Jesus redet hier von diesem, er nutzt hier einen bestimmten Begriff. Er sagt im Vers 23, wenn dein Auge böse ist. Das ist jetzt übersetzt an dieser Stelle. Es gibt im Griechischen tatsächlich ein Wort dafür, für bösäugig zu sein. Pornoroftalmos sagt das. Pornoros ist schlecht und ophthalmos wäre das Auge. Ja, also Pornoroftalmos ist ein Wort im Griechischen. Das ist im Griechischen allerdings auch ein Synonym für neidisch oder missgünstig. So wird es normalerweise auch verwendet. Also so im Umgangssprachlichen damals. Ja. Also jemand, der bösäugig ist, das ist eben jemand, der vorzüglich neidisch oder missgünstig oder vornehmlich neidisch oder missgünstig auf die Welt schaut. Und es gibt eben Menschen, die andere Leute vorzugsweise in einem negativen Licht sehen. Für sie sind dann andere Menschen entweder dumm oder böse. Oder am besten beides noch dann. Ja, gibt es ja. Ja. Ich meine, manchmal haben wir die Wahl. Wenn jemand, den wir kennen, einen Fehler macht, kann ich ihm sowas gerne unterstellen. Entweder ist er dumm oder ist böse. Ja. Im Zweifel unterstelle ich lieber Dummheit als Bosheit. Das ist immer noch besser. Ja. Es ist, weil wenn ich mich selbst beobachte, ist das auch meistens realistischer. Es ist selten, dass ich etwas wirklich böse meine. Und meistens einfach Unterlassung oder Dummheit einfach so. Ja? Und das, wir sollten dieselbe Fairness anderen gegenüber auch haben. Ist immer noch besser, als wenn ich andere gleich für böse halte. Ja? Aber vielleicht muss man sich auch gar kein Urteil erlauben. Nur das Problem ist, dass solche Menschen das manchmal auch auf Gott beziehen. Und das ist ein beliebter Vorwurf, auch gegen Gott, auch von atheistischer Seite, dass Gott oder dieses Gottesbild, dass Gott unfair ist, dass Gott böse ist, dass Gott keinen Sinn macht, dass wir dort Sachen in der Bibel finden, die einfach sinnlos sind und warum muss das so kompliziert sein. Gott schenkt diesen Menschen dieselbe Aufmerksamkeit und Liebe, wie jedem anderen auch. Aber sie sehen es nicht oder sie nehmen es zumindest nicht so wahr. Das Problem ist der Seheindruck an der Stelle. Das Gehirn ist dasselbe. Aber warum sagt Jesus uns das? Was ist die Konsequenz für mich? Ist es eine Warnung? Was kann ich daran machen? Ist das ein Urteil? Und wenn ja, was ist die Konsequenz? Jesus endet ja damit. Er sagt, wie groß ist die Finsternis? Ja, aber was mache ich jetzt damit? Merke ich das überhaupt? Das ist das Problem. Ja? Zum Merken müsste ich in einen Spiegel schauen und ich müsste sehen, was da ist. Aber wenn mein Auge nicht richtig funktioniert, dann sehe ich nicht, was da passiert mit mir. Ich versuche dann mit einem blinden Auge mich selbst zu beurteilen. Und jetzt merken wir, dass es gar nicht so sehr um die Augen geht. Es geht darum, wie beurteile ich überhaupt andere Menschen und auch mich. Es gibt von Samuel Clemens, amerikanischer Autor, auch bekannt als Mark Twain. Das ist ein Pseudonym, ja. Mark Twain hat mal gesagt, nicht das, was du nicht weißt, bringt dich in Schwierigkeiten. Ich lese es zweimal vor. Nicht das, was du nicht weißt, bringt dich in Schwierigkeiten, sondern das, was du mit Sicherheit weißt und was einfach nicht so ist. Eine falsche Überzeugung bringt mich in Schwierigkeiten. Wenn ich Sachen nicht weiß, dann bringt mich das normalerweise nicht in Schwierigkeiten, denn normalerweise weiß ich dann, ich merke, dass ich da irgendwas nicht verstanden habe. Ja, aber wenn ich von Dingen überzeugt bin, die einfach nicht so sind, dann kann mich das in größte Schwierigkeiten bringen, denn ich hinterfrage diese Dinge nicht. Und ein anderer, adventistischer Arzt Neil Nedley, die ein oder andere kennt ihn vielleicht, er hat gesagt, wenige Aufgaben im Leben sind so wichtig zwischen dem, was wir mit Sicherheit wissen und zwischen dem, was wir lediglich vermuten, zu unterscheiden. Es ist wichtig für mich, dass ich unterscheide zwischen dem, was ich weiß und zwischen dem, was ich vermute. Wenn ich diese Unterscheidung nicht wahrnehme, dann habe ich vielleicht irgendwelche Eindrücke, ich denke, ja, das könnte stimmen, und dann ist es für mich plötzlich so, obwohl ich das nicht geklärt habe vorher. Wir merken, dass es an dieser Stelle wichtig ist, dass mein Eindruck mich nicht täuscht. Zunächst ist es wichtig wahrzunehmen oder zu wissen überhaupt, dass mein Auge überhaupt trübe sein kann. Eine der Möglichkeiten, warum Dinge negativ vielleicht auf mich wirken, wir kommen gleich zur Gegenseite auch noch, ja? Vielleicht nur der einzige Unterschied ist, dass mein Auge verkehrt ist, dass meine Wahrnehmung gestört ist. Wir merken, dass es auch im Optischen schon so ist. Das Auge filtert auch einiges. Ihr kennt diese optischen Täuschungen, die man machen kann, um den Seheindruck zu verwirren. Und solche Dinge gibt es auf allen Bereichen der Psychologie eigentlich. Nicht nur im Sehen, auch in der allgemeinen Wahrnehmung. Es gibt Dinge, die uns einfach irreführen können. Und es ist für mich ungemein wichtig, dass ich überhaupt schon weiß, dass ich diese Informationen habe. Das kann sein, dass ich mich täusche. Das ist wichtig für mich, dass ich mich hinterfragen kann. Vielleicht ist eben Gott gar nicht gegen mich. Vielleicht sind andere Menschen gar nicht so böse, wie ich denke, jetzt gerade mal. Vielleicht ist es gar nicht so dunkel, wie es aussieht. Es gibt manchmal so Tage, wo man, so, es gibt diesen Begriff, so mit dem falschen Fuß aufgestanden, ja, da ist dann alles gegen einen. Ja, irgendwie, das Wasser wird nicht warm oder sowas, dann das Auto springt irgendwie nicht an oder Scheibenwaschanlage ist alle und alles auf einmal. Naja gut, okay, aber ich meine, wer steuert das? Das ist dann Zufall, ja? Da muss ich jetzt keine Verschwörung draus machen jetzt gleich. Ja? Das klingt momentan erstmal so, als wären nur Menschen gemeint, die irgendwie depressiv oder negativ sind. Und man kann eben nicht alles auf einmal betrachten, das war jetzt die eine Seite gewesen. Aber es gibt eben auch andere Formen von verzerrter Wahrnehmung. Es gibt auch Menschen, die Probleme gar nicht sehen. Für die ist alles erstmal schön. Bis zu einem gewissen Moment ist es ja erstmal beneidenswert, wenn einfach jemand erstmal glücklich ist. Ja, man sagt so ein bisschen, Glück ist das Vorrecht der Dummen. Ja, aber, denn Sehen kann sehr unbequem sein. Es erfordert eine gewisse Stärke, Dinge als das zu sehen, was sie sind. Und besonders dann, wenn es unangenehm ist und besonders dann, wenn es gerade mich betrifft. Es erfordert eine gewisse innere Stärke. Und dieses Sehen kann eben sehr unbequem sein. Aber auf diese Weise kann ich Probleme eben nicht angehen. Ich kann Probleme nicht lösen auf diese Weise. Denn ich suche ja nur eine Lösung für ein Problem, was ich auch sehe. Ein Problem, was nicht da ist. Das löse ich normalerweise. Das machen Mathematiker höchstens. Die lösen Probleme, die keiner hat, sagt man. Ne? Der Vorteil ist, wenn das Problem dazu kommt, das machen die Physiker dann. Die suchen das Problem, also zur Lösung, die Mathematiker schon haben, und dann kann man das dann anwenden. Ne? Beides ergänzt sich dann. Ja? Aber normalerweise suchen wir kein Problem, keine Lösung für ein Problem, was wir nicht sehen. Es ist normalerweise ein Vorteil, wenn ich die Sachen so sehe, wie sie sind. Wenn ich dort realistisch bin, idealerweise. Das Problem ist, jeder von uns hat das, was wir einen blinden Fleck nennen. In gewissen Bereichen ist jeder von uns einfach blind. Und das muss ich wissen. Physiologisch kann man das direkt nutzen, dass ich diesen blinden Fleck identifizieren kann. Normalerweise blenden wir den nämlich aus. Das Problem ist, dass wir diesen blinden Fleck nicht sehen. Wir sehen nicht, dass wir an der Stelle nichts sehen. Und gut, beim Sehen geht das dann auch. Dadurch, dass ich zwei Augen habe, kompensiert sich das auch. Der blinde Fleck ist asymmetrisch gelegt, also nicht mittig im Auge, sondern so, dass sich die beiden Augen kompensieren können. Dass ich immer da, wo das eine Auge einen blinden Fleck hat, das andere Auge was sehen kann. Und dadurch, dass es im Gehirn beides verschaltet wird, dass aus zwei Augen ein Seheindruck entsteht, wird das dann kompensiert. Ja, dazu macht mein Auge immer noch so Sprungbewegungen, die sogenannten Blicksaccaden nennt sich das, wo das Bildfeld abgetastet wird. Und so kann dann einiges kompensiert werden. Das ist so Rechentechnik, würde man dazu sagen. So, ja, wo das dann softwaremäßig, dieser Hardware-Defekt ist es ja nicht, ein Mangel oder blinder Fleck halt, das dann softwareseitig gegengesteuert würde. Aber wie ist es im Geistigen, in meiner Wahrnehmung? Per Default hat jeder von uns dort eh schon blinde Flecken. Wir sind so geboren, dass wir nicht allwissend über uns selbst sind. Aber wir haben auch die Möglichkeit, noch weitere blinde Flecken hinzuzufügen. Und das kriegen wir normalerweise dann nicht mit, weil unser Auge sowas ausblendet. Was wir nicht sehen, wissen wir einfach nicht zum Teil. Ich habe, bevor ich Theologie studiert habe, habe ich Physik studiert. Ich bin Physiker auch, habe in Rostock studiert. Und dort, ich bin Halbleiteroptiker, also Experimentalphysiker. Und ich habe dort lange Zeit in einem Optiklabor gearbeitet. Ich habe ein Lasersystem entwickelt. Und dort, das Fiese an diesem Lasersystem ist, dass es zum Teil, also das ist ein Infrarot-Lasersystem gewesen. So Infrarot, das werden einige vielleicht wissen, ist Licht, was wir nicht optisch wahrnehmen können. Das Beste, was vielleicht gerade noch so geht, ist so eine Fernbedienung, irgendwie Fernseher oder sowas. Ja? Das kann man noch sehen manchmal. Das Handy kann das sehen. Man kann diesen Test machen, man kann die Fernbedienung so in die Handykamera halten und dann kann man draufdrücken und dann kann man sehen, dass da was flimmert. Das Handy sieht das dann. Ja? Aber im Labor ist das Problem gewesen, dass wir dort diesen Strahl nicht sehen können normalerweise. Ich weiß, dass er da ist, denn wenn ich da irgendwas zwischenhalte, im Zweifel meine Hand oder so, dann merke ich, dass da was da ist. Das tut dann weh und zieht ziemlich. Wir haben dann deswegen auch so Schutzbrillen aufgehabt. Das Problem ist, aber wenn ich diese Schutzbrille aufhabe, das stört mich manchmal. Deswegen haben wir manchmal dann diese Schutzbrille auch abgenommen, um einfach irgendwas sehen zu können, also dass wir sinnvoll arbeiten können einfach. Aber muss dann immer aufpassen, dass wir auf keinen Fall in diesen Strahl reingucken. Es gibt dann Sicherheitsmaßnahmen, die man machen kann. Es gibt dann Strahlblocker, die werden genau dahin gestellt, wo man weiß, da sind Reflexe, die rauskommen. Dann gibt es auch noch eine weitere Sicherheitsmaßnahme, dass man darauf achtet, dass der Laserstrahl sich immer in einer Ebene befindet, die eben so in Hüfthöhe oder sowas ist. Ja, und dann musste man da einfach aufpassen. Aber wenn jemand so einen Schaden bekommt, dann merkt man das normalerweise nicht. Man merkt es dann, wenn man vollkommen erblindet, aber das passiert ganz selten dann. Ja, aber es kann auf diese Weise passieren, also wir sind dann häufiger auch so zum Augenarzt gegangen, um zu gucken, ob noch alles in Ordnung ist, weil jeder hat mal im Labor bei irgendeinem Versuch einen Reflex ins Auge bekommen, das passiert einfach dann. Ja. Meistens ist es dann nicht so schlimm, aber man muss ein bisschen aufpassen. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich einmal diesen Laser einjustiert habe und dann meine Schutzbrille auf hatte. Der wurde dann gepumpt von einem grünen Laser, das war so ein recht starker grüner Laserstrahl, den habe ich aber nicht gesehen mit der Schutzbrille, weil die Schutzbrille genau das grüne Licht wegfiltern sollte, um mich davor zu schützen. Dann habe ich mir gemerkt, dass ich einmal die Hand reingehalten hatte, weil ich da irgendwas gerade rausholen wollte. Und dann habe ich, dieser Strahl ist da im Weg. Genau. Wir merken, dass es gut ist für uns, wenn wir sehen, was vor sich geht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht weitere blinde Flecken bei uns erzeugen. Dass wir nicht blinder werden, als wir ohnehin schon sind. Es gibt im Jesaja 59, Vers 2, gibt es diese Bemerkung, wo Gott sagt, eure Vergehen sind es, die eine Trennung gemacht haben zwischen euch und mir. Gott hat sich nicht geändert. Gott ist nach wie vor da. Aber wir haben die Möglichkeit, durch unser Verhalten, durch das, ja, es gibt diese Begriffe dafür, Lieblingssünde, Gewohnheitssünde, dass wir Bereiche in unserem Leben, in unserem Denken erzeugen, wo wir noch zusätzlich blind werden. Das sind Bereiche, die wir auch nur sehr unwillig antasten. Weil wir irgendwie intuitiv merken, da ist ein sensibler Punkt jetzt, wir gehen den gerne aus dem Weg. Nur wenn ich sowas häufiger mache, dann werde ich in diesen Bereichen einfach blind. Blind gegenüber mir selbst und auch blind gegenüber anderen vielleicht. Deswegen sagt uns Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich sollte eben, genauso wie ich auf meine Augen achte, und bei den Augen passen wir auf, dass da nichts ins Auge reingeht, genauso sollte ich darauf aufpassen, dass nichts in mein Denken hineinkommt, was da nicht hineingehört. Beim Auge merke ich sofort, wenn man irgendwo einen Gegenstand ins Auge, also irgendein Splitter oder sowas drin hat, das merkt man. Beim Denken, glaube ich, merkt man das auch, am Anfang zumindest. Aber wir sollten uns daran nicht gewöhnen. Ich sollte mich daran gewöhnen, wenn dort ein Problem ist, dieses Problem auch anzugehen, bevor es zu einem blinden Fleck wird. Wir merken, dass genau dieses Problem dieser geistlichen Blindheit auch in der Offenbarung dieser sieben Gemeinden, die letzte Gemeinde in Laodicea, betrifft. Ich bin reich, ich habe mehr als genug, ich brauche nichts. Und Jesus muss dieser Gemeinde sagen, du weißt nicht, dass du elend, jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Und das Problem ist nicht die Blindheit, das Problem ist, dass die Menschen das nicht wissen. Und das ist genau dieses Problem, was Jesus hier anspricht, in der Bergpredigt. Ich muss berücksichtigen, dass ich blind sein kann, zumindest in gewissen Bereichen. Nur Jesus sagt, oder die Bibel gibt uns eben auch diese, in gewisser Weise dieses Heilmittel. Es kostet uns nichts eigentlich. Wir können es jeden Tag machen, es hindert uns nichts dran, sofort Dinge aufzuarbeiten. Auf ihr Durstigen, also Jesaja 55, 1 und 2, ihr kommt alle, kommt zum Wasser, die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis. Jesus möchte uns dieses Heilmittel geben. Aber die Voraussetzung dafür ist einfach, dass ich merke, dass dort Dinge vielleicht nicht so sind, wie sie sein könnten und sollten. Vielleicht als kurze Schlussbemerkung dazu, jetzt ein paar Verse später kommt dieser Begriff des Auges nochmal, in Kapitel 7, dann ist bei mir auf derselben Seite. Ja? Dort spricht Jesus genau über das Gericht, er spricht darüber über das Urteilen. Wenn du andere beurteilst, Kapitel 7, Vers 1 und 2, ja? Er sagt, mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und dann nennt er dieses Beispiel. Was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge? Aber den Balken in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Das ist genau dieser Punkt. Ein Balken ist die extreme Form eines blinden Fleckes im Auge. Ja? Und Jesus baut dieses Beispiel bis zum Extrem auf, dann, ja, dass man direkt merkt, was da jetzt eigentlich passiert, was er damit sagen möchte. Was sagst du zu deinem Bruder? Pass auf, ich hole jetzt den Splitter aus dem Auge und ich habe selbst einen Balken im Auge. Einen blinden Chirurgen würde ich nicht an meinen Fuß lassen und schon gar nicht an mein Auge ranlassen. Ja, und trotzdem kann uns das einfach passieren. Und das Problem ist, dass Menschen mit einem blinden Auge selbst nicht sehen können, dass sie blind sind. Wenn ich sehen könnte, dann würde ich sehen, dass da ein Balken in meinem Auge ist, wenn ich in den Spiegel gucke. Aber wenn der Balken eben davor ist, dann sehe ich den Spiegel nicht mal. Und so versuchen Menschen manchmal mit einem getrübten Seheindruck anderen zu helfen, ohne selbst das Problem wahrzunehmen. Und das ist genau der Punkt, den Jesus hier anspricht. Jesus nennt das eine Form von Heuchelei. Es kann auch passieren, dass ich mit diesem getrübten Blick Gott beurteile. Und vielleicht ist Gott nur deswegen für mich nicht attraktiv, weil ich ihn nicht richtig sehen kann. Das wäre die gute Nachricht, dass Gott nicht so ist, wie ich ihn wahrnehme manchmal. Wir kommen zum Schluss. Ich finde es bei solchen Überlegungen immer gut, wenn man die Verse, mit denen man angefangen hat, zum Schluss nochmal liest und guckt, ob man sie jetzt anders versteht. Deswegen werde ich jetzt zum Schluss nur nochmal diese beiden Verse, mit denen wir begonnen haben, noch einmal lesen und dann auch zum Schluss kommen. Matthäus 6, Vers 22. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun das Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Mag der Herr uns Gnade schenken, dass wir das Licht, das er uns gibt, sehen können und dass es in uns eben nicht Finsternis ist, sondern dass wir selbst auch Licht sein können. Und das geht aber nur, wenn ich das Licht auch in mich hineinlasse, denn ich kann nicht aus mir selbst leuchten oder strahlen. Das muss Jesus machen. So viel Überlegung dazu. Ich wünsche uns allen dazu Gottes Segen, dass wir uns selbst dort richtig sehen können und auch Gott sehen können als der, der er ist, nämlich als jemand, der uns liebt und der bereit ist, alles für uns zu tun. Gott segne uns. Amen.